Immunologie der SA-mRNA-Stoffe. Troja, Einführung still und leise. Die SA-mRNA-Impfstoffe, die Self-Amplifying mRNA-Impfstoffe, sind im Moment in aller Munde. Es gibt wieder etwas Neues am Impfstoffmarkt und trotzdem wissen wir eigentlich ganz genau, worüber reden wir eigentlich, was ist neu an diesen mRNA-Impfstoffen. Und heute in dieser besonderen Folge haben wir noch zwei Gäste, nämlich den Spezialisten und Wissenschaftler im Beirat von EFI, Dr. Kai Klapproth, die angehende EFI-Vorständin Dr. Sibylle Freund und natürlich, ihr kennt ihn schon, den ärztlichen Geschäftsführer und Sprecher Dr. Alexander Konietzki bei uns im Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung, und wir reden über die folgenden Fragen. Was sind SA-mRNA-Impfstoffe überhaupt? Welchen Vorteil haben sie gegenüber der mRNA-Technologie? Wie sieht das Ganze aus als Hersteller? Also welche Vorteile hat dieser Impfstoff aus Herstellersicht? Welche Vorteile oder auch Präferenz könnte man aus Patientensicht für diesen neuen Impfstoff haben? Und was macht diese Technologie eigentlich mit unserem Immunsystem? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in diesem wunderbaren Podcast, und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand, und wir haben heute eine besondere Folge. Nicht nur, weil es um eine Einführung still und leise geht von etwas, von dem wir noch gar nicht ganz genau verstehen, was es eigentlich sein soll, sondern weil wir hier auch mit noch mehr Kompetenz aufwarten, als wir es ohnehin normalerweise tun in diesem Format. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Sibylle Freund. Du bist aktiv bei uns im Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidungen. Herzlich willkommen, liebe Sibylle.
Hallo, lieber Hauke. Ja, ich bin Ärztin aus Nierstein und arbeite mich gerade in den Vorstand ein bei EFI und ich bin Ärztin und habe eine Praxis für ressourcenorientierte Medizin und versuche dort, die Patienten so weit stabil zu machen, dass sie selber wieder gesund werden können aus eigener Kraft. Sagen wir es mal so.
Okay, eine Praxis für, da muss ich kurz nachhaken. Ressourcenorientiertes was? Sag mal, was ist das?
Ressourcenorientierte Medizin. Ich habe den Namen irgendwann selbst gewählt, weil das gibt es natürlich nicht, weil ich ursprünglich klassische Homöopathin war. Das ging von 1998 bis 2007. Dann habe ich gemerkt, ich schaffe zwar viel mit Homöopathie alleine, aber ich schaffe nicht genug. Und dann kamen noch viele Sachen dazu, wie zum Beispiel Ernährungsberatung, Darmaufbau, Genetik spielt eine große Rolle, orthomolekulare Medizin, das heißt also Mikronährstoffe und so weiter und so weiter. Und ja, das sind alles so die Basics, um es einfach zu sagen, ich mache es eigentlich gerne so, dass ich den Patienten die Hardware erstmal stärke, wenn man vom Computer spricht. Ich gebe erstmal die Mikronährstoffe rein, ich gucke, was fehlt hier. Und dann, wenn ich dann sehe, es läuft noch nicht rund, dann kommt die Software, dann mache ich was mit Homöopathie, Bioresonanz oder sowas. Diese ganzen Dinge. Ja, und das mache ich schon sehr lange. Und bei EFI bin ich übrigens seit 2006 Mitglied, weil ich mich eben auch mit Impfungen schon sehr lange beschäftige.
Sehr, sehr gut. Okay, dann haben wir wenigstens mal einen neuen Begriff eingeführt, auch so was sozusagen Berufsbezeichnung angeht. Außerdem ist mit uns hier ein Spezialist und wissenschaftlicher Beirat des EFI, nämlich Dr. Kai Klapproth. Herzlich willkommen, lieber Kai.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr gut, vielleicht sagst du auch noch 3,5 Sätze zu dir und deinem Wirkungskreis. Wahrscheinlich im Verein, davon alleine kann jetzt niemand so richtig leben. Erzähl.
Wie du richtig sagtest, ich bin Wissenschaftler, lange Jahre lang an verschiedenen Forschungseinrichtungen, Universitäten, zuletzt Universitätsklinik, bis zur Einführung der bereichsbezogenen Impfpflicht. Seitdem nicht mehr an der Universität tätig, sondern freiberuflich als Journalist, Aufklärer, immer noch in der Lehre, nicht mehr in der Forschung tätig, publiziere und versuche aufzuklären, natürlich auch zum Thema Impfung, weil die Immunologie ist ja letztlich nichts anderes als die Wissenschaft von den Impfungen.
Okay, also eine richtig wissenschaftliche Perspektive auf das ganze Thema ist natürlich auch sehr interessant. Und dann haben wir natürlich, ihr kennt ihn alle schon längst, die sonore Stimme hat sich schon ganz oft in eure Gehörgänge gelegt. Herzlich willkommen, Dr. Alexander Konietzki. Moin, Alex.
Moin, Hauke. Es kann losgehen.
Herrlich. Steigen wir also ein in das Thema. Was ist das eigentlich? SA-mRNA-Impfstoff. Das hört sich jetzt noch wieder komplexer an als mRNA an sich. Und das war schon nicht so richtig gut zu verstehen. Aber vielleicht, Kai, fängst du mal an. Was ist das eigentlich?
SA-RNA-Impfstoffe ist, wenn man den Beschreibungen der Hersteller folgt, das ist die nächste große Sache im Bereich der Impfungen ganz generell. Also eine neue Plattform, die auch die noch nicht so alten mRNA-Impfstoffe mittelfristig ersetzen soll. Wofür steht das SA? Das steht für Self-Amplifying. Man kann es übersetzen mit selbstverstärkend. Das sind Impfstoffe, in denen der RNA-Gehalt nach der Impfung noch vermehrt werden soll. Also was wir bei der mRNA ja hatten, war, wir hatten nicht mehr den eigentlichen Impfstoff, der verabreicht wird, sondern ein Template, eine Vorlage für das Antigen, was denn in den Zellen dann erst den eigentlichen Impfstoff produziert. Das ist natürlich günstig für den Hersteller, der muss es nicht mehr selber produzieren, sondern wir alle waren Fabriken für Impfstoffe. Mit der SA-RNA geht man jetzt noch einen Schritt weiter. Man amplifiziert, also vermehrt auch gleichzeitig noch diese Vorstufe, nämlich die RNA in den Zellen der Geimpften, die dann wiederum als Vorlage, als Matrize dienen sollen für die Antigene, die Proteine, die dann vom Geimpften gebildet werden, mit allen Schwierigkeiten und mit allen Komplexitäten, die wir noch gar nicht überschauen können.
Da kommen wir gleich noch zu. Das heißt, wenn ich mir das nur als Laie vorstelle, ist es so, dass wir alles das, was wir sonst als Impfverstärker in den klassischen Impfstoffen haben, das haben wir jetzt auch in den mRNA mit diesem Self-Amplifying-Modul, ja?
Nicht unbedingt die Impfverstärker, sondern den eigentlichen Impfstoff, also das Antigen. Es gibt ja sogenannte Antigene, das sind die eigentlichen Bestandteile, die eigentlichen wirksamen Bestandteile eines Impfstoffs, die dazu dienen, dass das Immunsystem trainiert wird, um auf einen bestimmten Erreger zu reagieren. Und das ist klassischerweise zum Beispiel ein Protein, was in der Fabrik irgendwie in der Zellkultur hergestellt wird, das verabreicht wird. Das haben wir bei der mRNA runtergebrochen auf die Vorlage, auf die Nukleotide, die das herstellen. Und jetzt haben wir das Ganze halt nochmal in einer Vorstufe der Vorstufe, die dann injiziert wird, sodass letztlich der Geimpfte die komplette Arbeit übernimmt, beziehungsweise seine Zellen die komplette Arbeit übernimmt. Was eigentlich der Hersteller machen musste, machen wir jetzt selber. Das ist natürlich kostengünstig für den Hersteller.
Genau, die Herstellerperspektive, die behandeln wir noch.
Im Prinzip könnte man das bei der modifizierten RNA war es ja so, dass wir eine Stabilisierung der RNA hinbekommen haben, dadurch, dass an dem Uridyl, also Uridin, eine Methylinisierung stattgefunden hat, sodass wir das sogenannte Pseudouridin drin hatten. Das ist jetzt angeblich auch wieder rausgenommen worden, sodass auch ein Werbeslogan, sage ich jetzt mal so, für die ganze Geschichte ist, wir sind natürlicher als vorher. Und damit nähert sich diese mRNA, dieses Template quasi wieder der Ursprungsform dessen an, was wir ja im Grunde genommen mit 2,2 Gramm pro Tag selber produzieren. Es ist aber eben etwas ganz anderes, ob ich ein Fremdeiweiß damit kodiert irgendwo in irgendeiner Zelle bei uns im Körper produzieren lasse oder aber ob ich in meinem Sinne in einer Körperzelle durch eine mRNA zum Beispiel ein Protein herstellen lasse, was in Richtung Schilddrüsenhormon geht, das in einem Regelzyklus eingebaut ist, kontrolliert wird, wie viel wurde produziert, dann ist dieser Regelkreislauf abgeschlossen und diese mRNA wird dann relativ schnell wieder entsorgt. Und genau da sehe ich zumindest Schwierigkeiten, auch bei diesem jetzt neu eingeführten Impfstoff, dass da diese Stoppsequenzen gar nicht so sehr berücksichtigt sind, weil der Körper diese mRNA nicht kennt. Das ist ja eine Fremd-RNA.
Okay, aber darf ich mal ganz kurz dazwischen fragen? Das hört sich für mich so ein bisschen an, als wenn man eigentlich gar keinen Impfstoff mehr im eigentlichen Sinne gespritzt bekommt, sondern sowas wie so ein Excel-Makro. Also richtig. Das Ding ist relativ trocken und das kommt da rein und hat eigentlich gar nichts mehr. Aber wie wird denn das transportiert? Also wie sieht denn so eine Impfung aus, Sibylle?
In Lipid-Nanopartikeln. Das ist eigentlich der gleiche Weg, wie auch die Mod-RNA in die Zelle kam. Also in kleinen Fettkügelchen wird das transportiert. Dann kommt es in die Zelle rein und da kann es dann ausgepackt und bearbeitet werden. Und was ich eben besonders interessant finde, ist, dass bei der SA-RNA es nicht funktioniert, dass man dieses Uridyl, Pseudouridyl verwendet, weil die mRNA immer weiter gebildet wird von der Zelle. Also es ist eben nicht so, dass die Mod-RNA einmal produziert wird, sondern sie wird immer wieder weiter abgelesen von der SA-RNA. Also es ist nochmal was anderes. Der Impfstoff vermehrt sich quasi selbst. Und dadurch kann das Pseudoridyl gar nicht mehr gebildet werden nachher.
Okay, stopp, darf ich da mal ganz kurz zwischenfragen? Also, ich kriege also ein kleines Fettpartikelchen geimpft. Auf irgendeiner Lösung, keine Ahnung. Und dann, du sagst, dann kann es im Körper bearbeitet werden. Was passiert denn? Was macht der Körper mit diesem Fettbällchen?
Also, es wird erstmal ausgepackt aus dem Fettbällchen. Und dann haben wir dort diesen einen Strang RNA. Das ist so ein Strang von Nukleotiden, wie der Herr Klapproth vorhin schon gesagt hat. Und der kann dann verdoppelt werden. Das ist halt sehr kompliziert, muss man sagen, ja. Also da gibt's eine Positivvariante und davon wird dann die Negativvariante abgelesen. Und diese beiden können sich sogar verbinden zu einem Doppelstrang. Und dieser Doppelstrang wiederum kann dann Immunreaktionen provozieren, die dazu führen, dass keine Proteine mehr gebildet werden. Also die Spike-Proteine, die man eigentlich bilden will, die werden dann vermindert gebildet. Das ist echt kompliziert. Das ist echt Hightech. Deshalb frag mich bitte gerne nochmal oder auch die anderen, dass wir das hier nochmal einfacher erklären.
Es ist ja, genau. Also ich versuche mir ja nur vorzustellen, was wird mir da injiziert. Das heißt, der Körper kann nicht anders, als diesen Code auszupacken und ihn dann zu bearbeiten im Sinne von, ich stelle jetzt mit diesem Code neue Zellen her. Und diese Zellen sind dann...
Nee, keine neuen Zellen.
Nein, keine neuen Zellen. Okay, da hört es schon auf.
In einer Zelle wird RNA vermehrt. Also RNA, davon wird das Spike-Protein abgelesen. Das ist quasi das Rezept für das Spike-Protein.
Und das Spike-Protein ist dann das Antigen.
Das ist dann das Antigen, worauf der Körper die Antikörper bilden soll.
Und das Perfide jetzt hier dran ist eigentlich, das sagte Kai ja auch schon ganz richtig, dass wir jetzt in diesem Fettpartikel, was wir vielleicht nochmal gesondert auch betrachten sollten, denn das Fettpartikel an sich hat, dieses kleine Nanopartikelchen hat an sich schon immunologische auch Herausforderungen, sage ich mal, die es an uns stellt. Aber dieses Transportvehikel, also dieses Fettpartikelchen, transportiert ja dann diese Einzelstranggeschichte und leider eben auch durch den ganzen Körper. Ja, es ist nicht so, dass wir das irgendwie begrenzt hätten auf irgendeine Struktur, zum Beispiel den Muskel, wie es gerne formuliert worden ist, sondern es wird einfach über den Blutstrom überall hin transportiert. Und jede Zelle kann diese Fettpartikel dann aufnehmen, sei es eine Gehirnzelle, sei es eine Herzmuskelzelle, sei es eine Nierenzelle, sei es ein Ovar, sei es eine Spermatozoe oder ähnliches. Ja, also wir können tatsächlich mit dem gesamten Körper dann quasi verdonnert werden mit dieser Information zu arbeiten. So formuliere ich es erstmal vorsichtig. Kai, du korrigierst mich, aber ich glaube, in dem Sinne ist das eben an dieser Stelle schon super kompliziert und hochkomplex. Das hatten wir aber auch schon bei der mRNA, also bei BioNTech. Da hatten wir auch dieses Nanolipidpartikel und das hat quasi das auch überall hin transportiert. Und man wundert sich eigentlich, wenn man doch jetzt diese Komplexität in dem ersten System schon nicht richtig verstanden hat und die gesamte Nebenwirkungskette, die sich daraus ergibt, noch nicht richtig verstanden hat, warum man jetzt bei dieser Technologie unbedingt bleiben möchte. Erster Punkt. Und das zweite ist, sich jetzt noch weiter quasi davon zurücklehnt und sagt, komm, dann lass doch den Körper einfach mal alles machen. Ja, also sowohl die RNA, die wird nämlich nur noch mit 5 Mikrogramm quasi als Dosis angegeben, während wir bei Comirnaty, also dem BioNTech Pfizer, bei 30 Mikrogramm waren, ist es so, dass wir also auf ein Sechstel runtergehen können. Das wird als Vorteil verkauft. Aber dadurch, dass das Protein, also dieses mRNA-System, dann eine Replikase auch noch mit kodiert, die ein Enzym, was in der Lage ist, das Ganze dann zu vervielfältigen, wird unser Zellsystem nicht nur dazu aufgefordert, das Spike-Protein zu bilden, bei Costa-IF ist das, also ist der Impfstoff, der letztes Jahr im Dezember 2024 von der EMA zugelassen worden ist. Richtig, da ist es so, dass das genauso passiert. Und dann wird unser Körper auch noch zur mRNA-Produktion verdonnert und im zweiten Schritt dann zu dieser Spike-Protein-Produktion verdonnert und im Grunde genommen komplett überfordert. Das ist so ungefähr der helle Wahnsinn eigentlich. Und deswegen empfinde ich das wie so eine Art, habe ich bei der mRNA auch schon so empfunden, wie so eine Art trojanisches Pferd. Also es wird einfach etwas hineingeschleust Und dann müssen die damit sehen, wie sie damit klarkommen.
Okay, und da wollte ich jetzt nochmal einsteigen. Kai, du hattest am Anfang gesagt, dass dieses, also haben wir jetzt einigermaßen verstanden. Ich lasse das mal so stehen, ansonsten muss ich nachher nochmal zurückspulen, mir das nochmal genau anhören. Aber hört das denn irgendwann auf? Also gibt es eine Sequenz in dieser Codierung, die sagt im Übrigen, jetzt hast du genug Spikes, jetzt hast du genug Antigene produziert, jetzt stopp. Oder ist dann sozusagen mit dieser Einbringung des Codes der Körper für immer dabei, das Ding weiter zu produzieren?
Das ist völlig unklar. Also wir haben ja bei der mRNA oder mod-RNA damals erzählt bekommen, das steht auch teilweise immer noch auf manchen Websites, dass die RNA nur wenige Tage maximal nachweisbar sei oder aktiv sei. Das ist auch das, was man von der normalen RNA erwartet, vom normalen mRNA. Es hat sich mittlerweile also mehrfach bestätigt, dass es über Wochen bis Monate der Fall sein kann, dass das Molekül, dass diese mRNA-Moleküle noch vorhanden sind. Bei der neuen Form dieser sRNA, die jetzt eigentlich eher funktioniert wie ein Virus, ja, wirklich wie ein echtes Virus, weil es nämlich in Zellen eindringt und sich dann dort vor Ort selbst vermehrt, eben durch diese Replikase, die Alexander ja gerade schon beschrieben hat, die ja auch von einem Virus stammt. Man muss sagen, das ganze Konstrukt ist ein virales Konstrukt. Es basiert auf einem Alpha-Virus, der genetisch verändert worden ist. Wir werden also quasi mit einem künstlichen Virus infiziert, der sich dann in der Zelle vermehrt, der diese RNA herstellt, und zwar in Mengen, die wir nicht abschätzen können. Schätzungen gehen dahin, dass man sagt, ein mRNA oder ein Virus, eines von diesen RNA-Molekülen kann Tausende, 10.000 bis 100.000 Kopien in der Zelle hervorbringen. Also wirklich ganz große Zahlen werden hier genannt, weshalb man sich wundert, warum es jetzt statt 30 nur 5 Mikrogramm sein sollen. Ja, das passt da irgendwie nicht. Da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Wie lange das Ganze da drin ist, das weiß man tatsächlich nicht. Es wurde nicht wirklich überprüft. Genauso wenig, wie es bei der mod-RNA vorher überprüft worden ist. Das heißt, wir können es nicht sagen, aber es wird als einer der Vorteile erstaunlicherweise jetzt benannt, dass diese sa-RNA länger persistiert als die mod-RNA. Vorher wurde uns erzählt, bei der mod-RNA ist der große Vorteil, sie ist gleich wieder weg. Jetzt bei der sa-RNA ist sie länger da und das wird jetzt auch wieder als Vorteil verkauft. Also hier gibt es viele Fragen, die völlig ungeklärt sind und die auch logisch nicht wirklich zusammenpassen.
Okay, dann lass uns nochmal eine Perspektive einnehmen, die vielleicht ein wenig Logik ins Bild bringen können. Wenn ich euch jetzt in die Schlappen eines Herstellers stelle und sage, ich gehe mal in diesen Schuhen, dann könnte ja man auf die Idee kommen, und das war ja bei der mRNA, war das ja auch schon der große Wahnsinn, dass man die so schnell herstellen konnte, diese Impfungen. Also man hatte auf einmal ganz schnell ganz viele Impfungen und das war ja ein Riesending, brauchte man ja auch. So, und nun ist ja das möglicherweise auch der Grund, weshalb der Hersteller sagt, ist ein Riesending, oder, Sibylle?
Entschuldigung, ich komme da jetzt gerade nicht. Das hat mich jetzt irritiert gerade, sorry. Ich habe die Frage gar nicht richtig verstanden, muss ich sagen.
Lass uns in die Schlappen von einem Hersteller stellen oder in die Schuhe eines Herstellers. Warum geht man jetzt diesen Weg? Ist das einfach nur, ist das Technologieglaube? Ist das, warum?
Das ist wirklich eine gute Frage, insbesondere weil Covid überhaupt keine Rolle mehr spielt. Warum machen wir das, ja? Warum kommt jetzt nicht ein neuer Impfstoff? Und es ist ja nicht nur Costa Ive, es gibt ja noch andere. Es gibt ja noch welche, die heißen COVAC-1, GEM-COVAC, OM, SARS-CoV-2, Spike, VLP-CoV-1 und VLP-CoV-2. Da fragt man sich ja, wieso in Gottes Namen braucht man jetzt diese ganzen Impfstoffe, obwohl Covid überhaupt keine Rolle spielt? Wieso geht das so schnell? Wieso kriegen die überhaupt eine Zulassung? Wir brauchen keine Notfallzulassung für eine Pandemie. Also diese Fragen sind einfach auf dem Tisch und die können wir, glaube ich, nicht beantworten.
Sind es denn immer noch Covid-Impfstoffe? Also ja. Geht es wirklich nur um Covid-Impfstoffe? Nee.
Also meine Interpretation dazu ist, dass die Covid-Impfstoffe genutzt werden, um sie quasi eben trojanisch ein bisschen still und leise über die Hintertür einzuführen. Keiner hat so richtig gemerkt, dass der Technologiesprung quasi da ist, dass wir von der einen auf die andere Technologie umschwenken und am Ende, wir gewöhnen uns alle dran, wie so ein Gewöhnungseffekt einfach des immer wieder Sehens und darüber Sprechens oder des Hörens und so und auch einfach Hinnehmens, dass plötzlich diese Art der neuen Technologie, sa-mRNA, eingeführt ist. Punkt. Und die eigentlich müsste die EMA aufschreien und sagen, Moment mal, wir haben noch gar nicht alle Daten zu den Mod-RNAs von euch. Wir haben noch
Wer
gar
soll
nicht
aufschreien?
Die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, müsste Danke. Eigentlich aufschreiben und das aufschreien und es nicht einfach nur zulassen, ja, in erneutem Fast-Track-Verfahren, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Dann ist es so, dass die eigentlich unser Sicherheitspolster hätten sein sollen und sagen, nee, pass mal auf, also wir haben die eine Technologie noch nicht ganz verstanden, jetzt könnt ihr nicht schon die zweite lancieren. Und da hätten sie eigentlich den Block reinsetzen müssen, haben sie aber nicht. Das heißt also, wir sind eigentlich so ein bisschen auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, es selbst zu verstehen und selbst dann auch abzulehnen, muss man ganz klar sagen. Ne? Also das ist, da kann man jeden Impfling oder den dazu Genötigten am Ende des Tages nur auffordern, zu hinterfragen, mit welcher Technologie werde ich denn jetzt hier gerade geimpft?
Kai, hast du eine Idee zu der Begründung für Hersteller, damit jetzt um die Ecke zu kommen?
Ja, das ist eine schlichte Kosten-Nutzen-Kalkulation. Also wir haben es ja schon gesagt, es wird ein Sechstel injiziert an RNA mengenmäßig. Das heißt, der ist natürlich nicht sechsmal günstiger, sondern es kostet das Gleiche. Ja, das heißt, man kann natürlich jetzt man kann sechsmal so viele Dosen verkaufen für den sechsfachen Preis, die man in der gleichen Zeit produziert hat wie vorher. Das ist der Vorteil für den Hersteller. Ja, also man kann die Gewinne maximieren. Das wird natürlich so beworben, dass wir nehmen weniger RNA auf, haben weniger Nebenwirkungen, sollten wir auch nochmal drüber sprechen, ist natürlich falsch. Der Hersteller argumentiert, oder die Hersteller, die 50 oder die jetzt mittlerweile in der Pipeline sind, Impfstoffe, es wird damit beworben, dass man im Falle einer neuen Pandemie, kann jetzt Covid sein oder was auch immer, MERS oder Influenza, irgendwas, dass man dann sechsmal so schnell Impfstoff bereitstellt, im Prinzip, jetzt wenn wir bei diesem 5 Mikrogramm zu 30 Mikrogramm bleiben. Das heißt, man ist sehr viel schneller bereit, möglichst viele Menschen zu impfen. Das ist also dieser Geschwindigkeitsvorteil, der uns hier als Verkaufsargument nahegelegt wird. In Wahrheit ist es natürlich ein Verkaufsargument, aber der eigentliche Nutzen für den Hersteller ist, ja, die Gewinne können natürlich multipliziert werden. Momentan mit dem Faktor 6, möglicherweise irgendwann auch mit dem Faktor 100 oder 1000.
Und bei der EMA, ich sage es jetzt nochmal ganz kurz so neben reingeschoben, haben wir die FAQs ja auch zu diesem Impfstoff lesbar, und da kann man dann ganz klar sagen, also es wird darauf auch hingewiesen, dass das eben nicht, wie soll ich sagen, geschädet oder verteilt wird wie ein Virus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die letzten Versicherungen, die wir aus diesem Munde sozusagen gehört haben, nochmal vergegenwärtige, dann ist das vielleicht der Hinweis darauf, dass es da ein Problem gibt, ja. Also ich würde mich auf diese Versicherung, dass das nicht verteilbar ist, also jemand geimpft ist, soll es angeblich nicht weitergeben können. Es verhält sich dann eben doch nicht wie ein Virus, so die offizielle Aussage. Aber wenn wir diese offiziellen Aussagen der letzten Jahre uns mal so vergegenwärtigen, ist das eigentlich ein Hinweis darauf, Achtung Leute, es ist möglich. Liege ich da komplett falsch, Kai?
Also warte mal ganz kurz. Das heißt, im Klartext ist diese Impfung eine Impfung, die sich selber in der Bevölkerung verteilen kann, möglicherweise wie ein Virus?
Das wird abgestritten. Also es gibt keine eindeutigen Belege, dass das passiert. Also es gibt Forschung schon seit Jahrzehnten an Impfstoffen, die sich selbst, die sich verteilen, verbreiten. Also im Tierreich wird das ja durchaus als vorteilhaft angesehen, bei Menschen bisher noch nicht. Bei den SA-RNAs ist es jetzt so, dass sie basieren auf einem Virus, aber sie haben natürlich nicht mehr die normalen Proteine, die ein Virus braucht, um sich zu vermehren. Ja, das ist, es gibt bestimmte non-structural Proteins, nennt man das, die Replikase ist hier das Entscheidende, die dafür notwendig ist, dass das Virusgenom, also in dem Fall die SA-RNA, das Antigen, die mRNA für das Antigen vermehrt wird, aber die strukturellen Proteine fehlen. Es gibt natürlich trotzdem die theoretische Möglichkeit, ja, und da gibt es, da können wir gerne mal im Detail drüber diskutieren, das ist ein bisschen komplizierter, aber es gibt natürlich denkbare Szenarien, wie sich ein solches Virus oder eine solche SA-RNA tatsächlich auch in der Bevölkerung verbreiten könnte.
Ja, du hast ja schon gesagt, wenn es sich mit einem weiteren Adenovirus assoziieren könnte zum Beispiel, dann hätten wir es ja.
Das heißt, mit einem weiteren Virus assoziieren heißt?
Ja, also es ist ja ein, das was wir jetzt momentan haben, ist basiert auf einem Positivstrang RNA-Virus, ein Alpha-Virus, Da gibt es verschiedene
Alpha-Virus.
Das gibt's verschiedene Alpha-Viren, die hier genutzt werden können. Das Protein des Virus ist die Replikase oder Replikasekomplex, den man quasi mit in die Zelle hinein verfrachtet und der dieses Virale, diese Struktur dieser RNA, die sie eigentlich RNA ist, wie sie im Virus vorkommt, erkennt und amplifiziert, also vermehrt. Nun ist bei dieser Replikase, ist es so, sie erkennt strukturelle, virenähnliche RNA und es kann durchaus sein, dass wenn eine Zelle zum Beispiel vorstellbar gleichzeitig mit einem anderen Alpha-Virus infiziert ist, dass es hier auch zu Rekombinationsereignissen kommt. Dass also zum Beispiel eine RNA, die aus dem Impfstoff stammt, ja, sich kombiniert, rekombiniert mit der RNA möglicherweise aus einem echten Virus oder verpackt wird in Viruspartikel, die vorhanden sind. Es gibt auch gerade bei diesen RNA-Replikasen, muss man sagen, die haben keine Proofreading. Das ist ein wesentlicher Punkt, über den man sprechen muss, der kaum beachtet wird. Aber sie haben auch diese Eigenschaft des sogenannten Strand-Switchings. Also die können quasi von einer RNA, von einem RNA-Strang auf einen anderen Strang springen. Das heißt, sie können hier leicht unterschiedliche RNA, die gar nicht zusammengehört, miteinander verbinden. Das ist für die Viren ein Vorteil, weil die Viren auf diese Art und Weise, diese ganzen RNA-Viren, sehr schnell mutieren und sehr schnell sich auch neuen Gegebenheiten anpassen können, also einem Selektionsdruck entsprechend entgegenwirken können.
Okay, das hört sich ja verlockend an. Also das heißt möglicherweise, ich formuliere das mal, ich als Nicht-Mediziner in dieser Runde mal, so wie ich das verstehe, für den Fall, dass es ein Ereignis gibt, dass dieser neue Impfstoff ein Virus trifft, mit dem er sich zusammentut, dann ist mit dieser neuen Kombination ist denkbar, dass dieser Impfstoff sich in der Bevölkerung verteilt. Dann zwar in der Kombination mit diesem anderen Alpha-Virus, aber dass der sich verteilt, ohne dass Menschen sich noch freiwillig entscheiden könnten, diesen Impfstoff verabreicht zu bekommen oder nicht. Kann man das so verkürzt sagen?
Man kann es nicht ganz ausschließen. Also es ist sicher nicht so, dass das einfach jetzt ein Virus wird, der den Impfstoff in die ganze Bevölkerung trägt. Aber wir haben das seit mehreren Jahrzehnten, ich habe selber auch in der gentechnologischen Forschung gearbeitet, wir haben dort sehr, sehr strenge Sicherheitsvorschriften immer gehabt, weil man befürchtete, ja, Sie kennen das ja von der Feldarbeit, ja, wenn irgendwo eine gentechnisch veränderte Pflanze gepflanzt wurde, hatte man Angst, dass möglicherweise hier Genveränderungen sich ausbreiten können, vielleicht andere auf andere Pflanzen und so weiter. Und das ist berechtigt gewesen. Das kann passieren. Es heißt nicht, dass man jetzt plötzlich nur noch gentechnisch veränderte Maispflanzen oder so auf dem Planeten hat, aber diese theoretische Gefahr ist da und sie kann auch gerade bei diesen SA-RNA-Impfstoffen absolut nicht ausgeschlossen werden. Sie wird aber, und das ist erschreckend, überhaupt nicht in Erwägung gezogen und sie wird überhaupt nicht untersucht.
Okay, deswegen diskutieren wir das jetzt. Aber Sibylle wollte dazu noch was sagen. Erzähl.
Wir haben ja auch noch ein anderes Problem. Wir haben ja ganz kurz vorher schon mal erwähnt, dass die SA-RNA gleich noch dazu führt, dass das Immunsystem hochgefahren wird. Ja? Und dass dadurch, dass das Immunsystem hochgefahren wird, eventuell weniger Spike-Proteine gebildet werden. Nun hat man das aber so eingerichtet, dass man in die SA-RNA gleich noch eingebaut hat, Gene sozusagen oder Codes, sagt man eigentlich eher, die dafür sorgen, dass man das NF-kappa-B und Interferon, das sind zwei Abwehrmechanismen, sag ich jetzt mal, im Körper gegen Viren und übrigens auch gegen Krebszellen runtergefahren werden, damit Spike-Proteine produziert werden. Das heißt, wir haben immunologisch, wenn ich das richtig verstehe, Kai, auch noch genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich bräuchten, um uns gegen Viren zu verteidigen. Und da ist für mich auch die Frage, können wir diesen Impfstoff dann überhaupt einsetzen bei Leuten, die Krebs haben oder die immunologisch geschwächt sind?
Getestet hat man es nicht.
Getestet hat man bei diesen Impfstoffen ja offensichtlich im Eilverfahren eine ganze Menge nicht, was ja an sich schon ein Thema ist, weil Pandemie haben wir nicht mehr, das hatten wir alles schon in der Einführung. Aber jetzt lasst uns nochmal in den Schuhen eines Patienten wandern und ein Stückchen gehen und sagen, okay, also das Thema Covid, das treibt mich immer noch um, möglicherweise möchte ich mich schützen und ich habe die Idee von wem auch immer erzählt bekommen, das ist eine gute Idee. Gibt es aus Patientensicht irgendeinen Vorteil von dieser Impfung? Also kann man an irgendeiner Stelle sagen, ja, für dich in deiner spezifischen oder speziellen Situation oder ja, für dich mit deiner gesundheitlichen Verfassung, was auch immer. Also gibt es aus Patientensicht einen Vorteil von diesem Impfstoff? Sibylle.
Ich sehe ihn nicht.
Alex?
Ich sehe ihn auch nicht. Zumal, da stehen wir auch gar nicht so ganz alleine. Professor Theo Dingermann, der meint ganz klar, es gibt gar keine signifikante Verbesserung und sowohl hinsichtlich des Schutzes als auch, er sieht es nicht als klinisch relevanten Durchbruch. Immerhin, also in Richtung, im Vergleich zur konventionellen, in Anführungsstrichen, das ist ja hart, dass man sich da, und das ist vielleicht auch schon der ganze Schuh, das ist es vielleicht schon, dass wir die anderen Impfungen schon als konventionell bezeichnen, die eigentlich auch keine echten Impfungen sind, weil sie genetische Veränderungen machen und so weiter. Also es ist ja ein Wahnsinn. Und ich bin ja vorhin darüber so ein bisschen gestolpert, dass sie uns die, wie soll ich sagen, ja, als Neuheit verkaufen an der Stelle, dass jetzt das noch besser und länger haltbar ist. Ne? Das muss man sich auch mal vorstellen. Allein die mRNA ist ja über 6 Monate im Patienten Lymphknoten funktional nachgewiesen worden. Und über 2 Jahre wird immer noch Spike-Protein produziert. Und das soll jetzt auf jeden Fall schon mal 12 Monate halten. Also es ist ja der helle Wahnsinn eigentlich.
Kai, ich suche einen Vorteil für mich als Patienten. Hilf mir. Ich möchte gerne diese Impfung haben, weil ich glaube, es ist die beste Entwicklung, die es bis jetzt gab. Und sie ist ja auch so schnell durchgekommen. Das heißt, ich kann ihr auch vertrauen, weil sie wäre ja nicht durchgekommen, wenn ich ihr nicht vertrauen könnte. Also bitte sag mir, warum ich sie brauche.
Naja, das ist ganz klar. Die Impfstoffhersteller sagen, die mRNA, also die mod-RNA, die wir bisher hatten, war natürlich ein großartiger Erfolg. Aber es gibt natürlich auch gewisse Nachteile. Und das ist zum Beispiel eine relativ hohe Nebenwirkungsrate. Das wird ganz unumwunden auch so erklärt, wenn man sich die Website anschaut von den Herstellern. Und jetzt kommt man mit einer neuen Plattform, der saRNA, und erzählt, jetzt benutzen wir ja weniger mRNA. Wir müssen ja weniger einsetzen. Das heißt, die Impfnebenwirkungen werden dadurch geringer sein. Und das wird Ihnen natürlich dann helfen. Das heißt, dieser kleine Nachteil, dass wir eine höhere Nebenwirkungsrate hatten von Faktor mindestens 20 gegenüber anderen Impfungen, das soll jetzt reduziert werden. Nun ist aber interessant, wenn man sich die Studien anschaut, die es ja gibt, die klinischen Studien, und man schaut sich die Nebenwirkungsraten an, zum Beispiel von dem Akt 154, der mittlerweile zugelassen worden ist gegen Covid-19, und schaut sich an, wie sind denn hier die Nebenwirkungsraten, wenn ich 6-mal weniger von diesem sogenannten Impfstoff einsetze. Die sind nämlich nicht niedriger, die sind genauso hoch. Und das ist interessant, hier ist dieser logische Bruch. Ja, uns wird erzählt, wir setzen weniger ein. Dadurch haben wir weniger Nebenwirkungen. Das ist an sich vom Ansatz her schon falsch, weil wir natürlich im Endeffekt in der Zelle mehr haben. Aber jetzt gucken wir uns an, was sagen die
Ergebnisse.
Ja, klingt logisch, aber wir haben natürlich trotzdem am Ende mehr Protein, wir haben mehr mRNA in den Zellen. Ja, das wird ja dann, wir verlagern ja nur die Produktion, wir geben weniger rein, aber es ist ja am Ende mehr drin. Das wird ja offen zugegeben. Aber wir haben vor allem, und das wird als Erfolg verkauft, wenn man vergleicht zum Beispiel Akt 154 mit BNT162 von BioNTech, und der Hersteller sagt, oder in der Zulassungsstudie steht dann, schaut mal, es sind ja nicht mehr Nebenwirkungen, es sind genauso viele. Und da frage ich mich dann als Patient, Moment mal, was ist denn jetzt der entscheidende Vorteil für mich, wenn ich davon weniger bekomme, aber die gleichen Nebenwirkungsraten habe wie vorher, dann ist das Zeug doch eigentlich noch schädlicher. Ja, also es ist fraglich.
Okay, plus wir haben natürlich die Repression derjenigen guten Abwehrmechanismen, wie Sibylle gerade erzählte, die gegen, also für das eigene Immunsystem, gegen Krebszellen und so weiter eigentlich aktiv sind. Gut, lasst uns einsteigen in eine wichtige Abschlussfrage, weil wir uns natürlich die Frage stellen. Wir haben jetzt gehört, es gibt 100 Fragezeichen dran, und wahrscheinlich müssen wir auch nochmal eine Fortsetzung machen an der einen oder anderen Stelle, auch um in die Details tiefer einzusteigen. Wir haben das ganz gut angerissen, aber was mich natürlich interessiert als potenzieller Patient, was macht denn diese Technologie nun mit meinem Immunsystem? Also ich kriege nun diese Impfung, dass dann möglicherweise mal so ein Arm schlapp wird oder ich irgendwie Fieberschübe habe oder. Daran haben wir uns alle mehr oder weniger gewöhnt. Das akzeptieren wir als normal, aber worauf muss ich mich einstellen? Was passiert mit meinem Immunsystem, wenn ich mir diese Impfung impfen lasse? Wer will anfangen? Ihr kriegt jetzt jeder genau die gleiche Frage gestellt. Was macht es mit mir? Vielleicht als Alex, du als Kinderarzt, sag mal bitte, was macht es denn mit den Patienten?
Naja, also in den Begleitzetteln und so weiter, da steht das Konventionelle drin. Ne? Man hat eine Schwellung am Arm, 50% sagen, es tut auch weh, wenn man draufdrückt, man kriegt auch Fieber. Das sind so die 10-15%. Und das, was dann nicht so richtig erwähnt wird und wo man dann auch nicht so richtig hingucken möchte, vielleicht, Fragezeichen, das sind ja genau die Dinge, die nachher im Systemischen passieren. Und wenn man dann eine Definition hat, wie wir es bisher hatten, zumindest war es bei Corona so, dass wir einen Menschen, der 14 Tage lang zwar schon die Impfung in sich trägt und der Körper reagiert schon auf allen Ebenen, aber gar nicht als geimpft bezeichnen, dann haben wir natürlich auch eine Verschiebung der Wahrnehmung von Nebenwirkungen. Also für mich ist es so, wenn ich ein Gift einnehme, Arsen, dann ist es ab dem Zeitpunkt der Einnahme für mich giftig, fertig. Nicht erst nach 10 Tagen, 14 Tagen, weil versterben tue ich in den nächsten 3 Minuten. Ja, insofern ist das einfach wichtig zu bedenken, dass ich quasi, wenn ich den Stoff drin habe, mein Körper anfängt zu reagieren. Und das gilt eigentlich als Startpunkt. Und ganz ehrlicherweise kann ich dir nicht genau sagen, wie die Definition innerhalb der Zulassungsstudien für geimpft oder ungeimpft gilt. Damit geht's eigentlich schon los.
Also wissen wir aufgrund der Erhebung eigentlich gar nicht vollumfänglich, was da an Impfreaktionen drin ist, weil ich immer erst anfange, Menschen zu beobachten, die schon Tage, Wochen lang geimpft sind.
Einmal das, und zum anderen ist es so, dass ich dann dem Patienten auch noch nicht mal mehr richtig zuhöre. Also wenn ich mir vorstelle, dass jemand auf Intensivstationen aufwachend sich fragt, könnte vielleicht meine Lungenembolie mit der Impfung zusammenhängen, die ich vor 9 Tagen bekommen habe, und da rede ich jetzt nur über die ganz konventionelle, in Anführungsstrichen, Comirnaty, also BioNTech-Pfizer-Impfung, und dann die Antwort bekommt, nee, das habe ich noch nie gehört, zeigt ja, dass wir quasi im ärztlichen Sinne auch schon gar nicht offen sind für neue Dinge. Und damit nehmen wir bestimmte Sachen auch gar nicht wahr. Auch das Wahrnehmungssystem des Paul-Ehrlich-Instituts mit dem SafeVac sozusagen, dem kleinen Modul, was man sich aufs Handy laden konnte, da gehen erstmal genau diese ersten 15 bis 20 Dinge, die normal sind, wie der Arm tut weh bei Einstich, ja, der Arm tut weh bei Injektion, der Arm tut weh bei Druck, man kriegt ein bisschen Fieber, man hat ein bisschen Kopfschmerzen. Da, bis du dich da durchgescrollt hast und dann ankreuzen kannst, dass du vielleicht hier und da eine Nervenlähmung hast oder dass du ein Problem damit hast, das assoziierst du ja gar nicht. Das heißt, solche Dinge dann als Patient erstens damit zu assoziieren und zweitens auch wir als Ärzte damit zu assoziieren, das ist doch das Entscheidende. Wir müssen als Ärzte dafür offen sein, dass es diese Nebenwirkung eben unbekanntermaßen überall unkonventionell zunächst einmal nicht bekannt geben kann. Und wenn wir da die Offenheit dafür haben, dann wird die Liste ziemlich lang. Und selbst die Pfizer-Files haben gezeigt, mit der Zulassungsstudie von Pfizer, nachdem die veröffentlicht worden sind, da gab es 17.000 gemeldete, quasi über 70 Seiten lange Berichte über Nebenwirkungen. Ja, und die betreffen einmal den gesamten Menschen. Insofern, das ist schon...
Sibylle, was macht die Technologie mit meinem Immunsystem?
Ja, also ich glaube, da gibt es noch ganz andere Sachen, über die wir reden können. Zum Beispiel diese Doppelstrang-RNA, die sich bilden kann, die aktiviert eine Proteinkinase, das ist ein Enzym. Und diese Proteinkinase, wenn sie denn aktiviert ist, steht zum Beispiel im Zusammenhang, oder man sieht sie im Zusammenhang mit der Entwicklung von Alzheimer, mit der Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von Herzinsuffizienz. Neurodegenerativen Erkrankungen auch, abgesehen von Alzheimer noch mit anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Dann gibt es ein Opalkodon, das ist auch ein Abschnitt auf der RNA, das gleich noch mitgeliefert wird, das potenziell neurotoxisch ist. Dann gibt es Mikro-RNAs, die entstehen können. Das sind kleine RNA-Fragmente, die Gene regulieren können. Da wissen wir ja gar nicht, was passiert. Das kannst du dir ausdenken. Also du kannst dir einfach überlegen, was da passieren könnte. Man weiß es eben nicht. Und ich denke, wir müssen erst mal gucken, wie es aussieht, wenn diese Impfungen in der Bevölkerung angekommen sind, was wir dann alles sammeln. Denn diese ganzen Zulassungsstudien, die sagen ja auch nicht immer die ganze Wahrheit, ne?
Hört sich für mich so an, als wenn wir jetzt doch wieder die Menschen verwenden, um die Versuchskaninchen zu sein, was ja keine so richtig gute Nachricht ist eigentlich. Kai, was macht diese Technologie mit meinem Immunsystem?
Ja, was diese Technik macht, sie sorgt dafür, dass wir Antikörper produzieren. Das ist das, was nachgewiesen ist, und zwar in relativ hohen Titern, kann man sagen, also relativ hohen Konzentrationen. Und das ist das Argument der Hersteller, es werden mehr Antikörper produziert als bei herkömmlichen mRNA-Impfstoffen. Das ist jetzt mal so der schlichte Readout, der uns aber letztlich, wenn man sich mit immunologischen Fragestellungen befasst, nicht wirklich eine zuverlässige Aussage darüber ermöglicht, sind wir danach irgendwie vor Krankheiten besser geschützt als vorher. Das wird zwar behauptet, das wurde aber auch bei der mRNA behauptet, dieser Surrogat Readout, ja, ist kein echter Endpunkt. Der sagt uns eigentlich gar nichts. Wir wissen also, das Immunsystem wird angeregt. Wir wissen aber auch, das Immunsystem wird dysreguliert. Es wird in einer gewissen Art und Weise durcheinandergebracht. Hier wird eine Balance durcheinandergebracht. Wir sehen das, wir haben das gesehen in den letzten 4 Jahren bei den mRNA-Impfstoffen. Jetzt kam gerade vor 2 Wochen eine Studie raus, die festgestellt hat, dass zum Beispiel diese Covid-mRNA-Impfungen zu Autoimmunerkrankungen bei Kindern führen. Eine israelische Studie mit über 500.000 Kinderdaten, die da untersucht wurden, also eine ganz klare Assoziation. Das sind aber Dinge, die langfristig sind. Also zum Beispiel so eine Autoimmunerkrankung, die entwickelt sich langfristig. Ein Schaden im Herzgewebe, weil wir Infiltrationen von Immunzellen haben, ist eine langfristige Sache. Das passiert über Wochen, über Monate und es lässt sich danach in den seltensten Fällen, ja, weil man natürlich auch nicht genau guckt, ein klarer Zusammenhang herstellen mit der Impfung. Aber ganz viele Phänomene, ganz viele Erkrankungen, ganz viele Schäden, die wir in unserem Organismus haben, sind immunologische Schäden, sind Effekte des Immunsystems, eines fehlgeleiteten Immunsystems, eines überschießenden Immunsystems. Und jetzt muss man überlegen, unser Immunsystem ist darauf trainiert seit, Millionen von Jahren, also auch schon bevor wir Menschen waren, mit viralen Infektionen umzugehen, also mit Positivstrang, RNA-Viren umzugehen. Das gelingt nicht jedem immer. Es gibt auch Leute, die daran ernsthaft erkranken und sterben. Aber jetzt haben wir eine völlig neue Variante von RNA-Viren, und zwar künstlich hergestellte RNA-Viren, Chimären quasi, die es vorher so in der Umwelt nicht gab. Und wir beobachten jetzt in einem großen Feldversuch mit Millionen, Milliarden von Menschen, was passiert, wenn wir diese neuen Chimären auf die Menschheit loslassen. Und wir beobachten diese ganzen unterschiedlichen Krankheitsbilder, die sich entwickeln können, schauen aber nicht wirklich genau hin. Also was macht das mit dem Immunsystem? Ich als Immunologe, es würde mich auch interessieren. Es macht furchtbar viele Dinge und nur die wenigsten Dinge sind wahrscheinlich erstrebenswert. Das sind die Dinge, auf die man schaut, das sind die Antikörper. Und was es sonst noch macht, wir wissen es schlicht nicht und das wird einfach ignoriert.
Okay, wir sind am Ende unserer Zeit für diese Podcast-Episode angelangt. Ich danke dir, Kai. Ich danke dir, Sibylle. Ich danke dir, Alex, für diese Einblicke in etwas, von dem wir noch nicht so genau wissen, was da eigentlich auf uns zusteuert. Und wahrscheinlich werden wir wenigstens hier in diesem Podcast ein wenig nachsteuern müssen, dass wir hier noch ein wenig mehr Beobachtung, Empirie und alles das, was wir sonst so finden können über diese neue Technologie der Impfung, dann hier noch in weiteren Episoden verarbeiten. Für diese Runde soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Wir haben unten in den Shownotes eine E-Mail-Adresse für eine Frage, die du uns gerne stellen möchtest. Allerdings an dieser Stelle ein kleiner redaktioneller Hinweis. Wir können keine individuelle Impfberatung leisten. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, die wir vielleicht in einer nächsten Podcast-Episode bearbeiten sollen, dann machen wir das gerne. Wir können aber nicht Antworten geben auf die vielen Fragen. Ich bin in der und der Situation, habe die und die Impfung und Kreuz und so weiter. Das kriegen wir nicht hin. Dafür sind wir zu wenige. Das schaffen wir nicht. Aber wir sind auch in der nächsten Episode wieder für euch da, wenn ihr denn mögt. An gleicher Stelle, bekannten Ort. Bis dahin, macht das Beste daraus, bleibt gesund und ich freue mich auf euch das nächste Mal. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss. Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema, genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonnier doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.